Und damit ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Ja, mir ist selbst aufgefallen, dass ich in der letzten Episode am Anfang ein bisschen ins Labern gekommen bin, sehr lange mit Statistiken jongliert habe, bevor ich zum eigentlichen Thema gekommen bin. Das möchte ich heute ändern. Deshalb gibt's heute die wichtigsten Informationen oder ich sag mal so, meine eigenen Erkenntnisse direkt am Anfang. Ich sage nur ganz kurz, wie bin ich aufs Thema gekommen und dann steigen wir direkt ein und am Ende der Episode komme ich vielleicht so ein bisschen in das, was man umgangssprachlich Labern nennt und werde euch meine Erfahrung mit Alkohol in China schildern. Für manche ist das vielleicht das Interessantere. Naja, dann könnt ihr entweder bis dahin zuhören oder vorspulen, wie man so schön sagt, in der alten Take-Welt. So, ja, die Idee, relativ einfach, kam aus den Zöllen, die momentan von der EU auf China Produkte erlassen werden und umgedreht. Bei der EU ging es ja vor allem um die Zölle auf Elektrofahrzeuge. Und China hat das Ganze gekontert und hat dann gesagt, okay, was gibt's so, was ihr eigentlich an uns verkaufen wollt? Und dann hat man unter anderem gesagt, man wird vorläufige Zölle auf Brandy und ja, damit zusammenhängt natürlich auch Cognac, speziell für die Franzosen, erheben. Und das hat dazu geführt, dass ja viele Aktien dort ordentlich an Wert verloren haben, weil eben die Franzosen doch einiges da in China verkaufen. Auch zum Beispiel LVMH selbst hat ja, den gehört, glaube ich, Hennessy Cognac und ja, es gibt natürlich noch viele andere, Contrôle und so weiter. Und es ist schon ein interessanter Wachstumsmarkt und das hat mich so ein bisschen auf die Idee gebracht. Ja, wie sieht's denn eigentlich aus mit solchen alkoholischen Getränken momentan in China? Noch in dem Zusammenhang auch Australien hat ja schon darunter gelitten, dort vor allem Rotwein. Die haben einige Äußerungen zu Covid damals gemacht, die China nicht gepasst haben. Und dann hat man dort auch Zölle erhoben. Jetzt aber speziell heute soll es ja darum gehen, was hat denn China an Alternativen, vor allem auf dem Fake-Markt? Und ich glaube, einer der größten Vorwürfe, eines der größten Klischees, ist ja wirklich in Bezug auf China lange Zeit, dass China eben viele Produkte fälscht. Ja, heute ist es gar nicht mehr so, der große Vorwurf. Heute wird viel mehr über Themen wie Menschenrechte und Umwelt und so weiter diskutiert. Aber eigentlich ist China ja lange Zeit immer wieder damit konfrontiert worden, dass sie eben Produkte fälschen. Nur da ist es eben so, dass man das Gefühl hat, naja, wenn sie das halt machen, machen sie es halt. Es stört uns erstmal nicht so. Aber auch da wird großer Schaden angerichtet. Und jetzt ist erstmal die Frage, warum stellt China so viel Fake-Produkte, Fälschungen her? Erstmal denkt man, ganz einfache Frage, oder? Kann man relativ trivial beantworten. Aber was würdest du jetzt sagen? Ja? Also woran liegt das ausgerechnet, China das macht? In fast jedes Land, was du gehst, wenn du auf irgendeine Underground Mall gehst oder irgendwas kaufst oder irgendeinen Markt, selbst wenn du jetzt in die Türkei fährst, irgendwelche Fälscherprodukte kaufst, dann kommen die größtenteils aus China. Woran liegt das, dass China hier so gigantisch groß ist? Es sind verschiedene Gründe. Ich habe mir das Ganze ein bisschen überlegt und am Ende 4 Stück ausfindig gemacht. Das erste ist Geld. Die Chinesen haben einfach, sagen wir mal so, eine besondere Affinität zum Geldverdienen und haben eben auch aufgrund der Rechtssituation teilweise weniger Hürden, nicht zu fälschen. Was meine ich damit? Es war lange Zeit, heute ändert sich ein bisschen, es war lange Zeit so, dass das Risiko, bei Fälschung erwischt zu werden oder belangt zu werden, einfach viel geringer war als der Profit, den ich rausschlagen konnte. Das ist in nicht jedem Land ebenso. Das zweite ist Moral. Und das gilt eben auch gegenüber Landsleuten, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, dass die Chinesen hier bei solchen Themen einfach weniger moralische Bedenken haben. Viele Verbraucher glauben auch dass einfach kein Schaden entsteht, dass am Ende bei so einem Verkauf quasi ja nirgendwo irgendwas verloren geht, großartig. Ja, dass man sagt, das ist ja nur ein Sondergeschäft für mich. Ich werde jetzt nicht auf die speziellen Vor- und Nachteile nochmal eingehen von Fälschung, aber natürlich ist zum Beispiel so, mal abgesehen davon, dass eben Schäden entstehen können, gesundheitlich zum Beispiel, darauf gehe ich noch ein gleich, ist es natürlich auch so, dass da zum Beispiel Arbeitsplätze gefährdet sind. Also gibt es relativ interessante Statistiken im Millionenbereich, wo man sagt, diese Arbeitsplätze gehen irgendwo verloren aufgrund von Fälschung. Ja? Und Chinesen haben hier traditionell ein bisschen weniger Bewusstsein für was eben gerecht ist oder eine andere Auslegung, ja, und sagen am Ende, hey, braucht ihr mir nicht zu kommen mit irgendwelchen moralischen Statuten, sondern jeder muss eben für sich selbst schauen, dass er seinen Weg geht. Und da hat man hier in China vor allem früher einfach weniger Bedenken gehabt. So, jetzt kommen wir zu den eher ökonomischen Sachen. Das sind natürlich Produktionsvorteile. China ist die Werkbank der Welt. Und dann ist es natürlich auch einfacher, Produkte zu fälschen. Und hier ist es natürlich so, dass China den Vorteil hat, dass sie oft schon die Fabriken, die Infrastruktur und die Supply Chains haben oder die in irgendeiner Form schon Teil der lokalen Infrastruktur sind. Und dann ist es natürlich für den einen oder anderen einfacher, entweder sich dieses Know-how anzueignen und sagen, Moment, das kann ich auch. Ich mache nebendran eine zweite Fabrik auf und stelle mehr oder weniger genau dasselbe her, aber natürlich für mich selbst viel günstiger und klebt dann ja auch dieselbe Marke drauf, aber es ist eben nicht von der Firma und naja, vielleicht nehme ich auch irgendwie noch ein bisschen andere Materialien, um es günstiger zu machen und natürlich kriege ich auch nicht dieselben Arbeitskräfte und Maschinen, also es ist schon ein anderes Produkt, aber im Prinzip weiß ich, wie es funktioniert und genau das ist ja in China auch passiert, ja, dass man da so ein bisschen auch die Kontrolle über die Lieferketten verloren hat an der einen oder anderen Stelle. Und ich sag mal, so ein Fabrikbesitzer natürlich dann sehr wenig machen kann, wenn sich ein Mitarbeiter rauslöst und nebendran irgendwie versucht, Markenprodukte billig nachzubauen. Das funktionierte natürlich in China besonders gut, vor allem in diesen Clusterstädten, wo du eben nur einzelne Produkte herstellst. Ja. So, der vierte Grund ist, dass in China natürlich auch schon lange, sagen wir mal, vor allem Modemarken auch zum Synonym von Status geworden sind. Ja, dass du in China großen Wert darauf legst, was für Produkte du hast und konsumierst, mehr als in anderen Ländern. Nur natürlich das Problem, dass viele sich das nicht leisten konnten. Und daraus abgeleitet hat man natürlich gesagt, ja, Moment, aber ich kann mir irgendwas leisten, was genauso aussieht. Und dann habe ich eben die Louis-Tasche mit, ja, da gibt es ja auch verschiedene Qualitätsabstufen, muss man auch mal sagen, also auch bei Uhren und so weiter. Da gibt es Sachen, sie sind gar nicht so günstig, weil die eben sehr hochwertig nachgebaut sind, wo auch zum Beispiel die Top-Marken sagen, da brauchen wir unsere Experten, die das identifizieren, ob das eine Fälschung ist oder nicht. Das kann ich nicht einfach machen, ja. Es gibt natürlich Fälschungen, die erkenne ich mit bloßem Auge als Laie. Ich mache mir relativ wenig aus Luxus, aber traue ich mir zu, das würde ich erkennen. Und es gibt Produkte, da hast du keine Chance im Elektronikbereich und Luxus. Das sind ja so die mit bekanntesten Artikel, die gefälscht werden, weil sie eben relativ teuer sind normalerweise. Und da war es eben so, dass lange Zeit sich der Chinese vor allem das nicht leisten konnte. Ja, man muss natürlich hier ganz klar sagen, die meisten Produkte, diese Fälschungen, die werden ja nicht von Chinesen selbst konsumiert, sondern die wandern eben in alle Länder ab, werden dann von, ja, ihr kennt das, wer nach Malle fliegt, dort irgendwelche Fälschungen kauft, ja, das sind ja natürlich im Endeffekt Reexporte, ja, das sind Sachen, und gerade in Guangzhou habe ich ja gesagt, wir haben hier viele Leute aus Afrika zum Beispiel, die Handel betreiben, da fällt natürlich auch diese Kategorie mit rein, ja, nicht, dass es hier alle Produkte, die hier rausgehend Fälschungen sind, natürlich nicht, aber es ist natürlich so, dass auf der ganzen Welt eine Nachfrage nach solchen Produkten besteht, aufgrund dieser Vorkommnisse, nur eben, ja, China sozusagen hier der Hauptproduzent und wie gesagt, da gibt es alle Qualitäten. So, was ändert sich da ein bisschen. Das ist insofern nicht ganz einfach, als dass zum Beispiel in China man da schwieriger belangt werden kann für. Das gilt sowohl für den Produzenten als auch für den Konsumenten. Es ist so, dass die Verkäufer eben, ich habe es erwähnt, dass die lange Zeit da keine wirklichen Konsequenzen fürchten mussten oder sie waren einfach nicht so im Prinzip einschneidend, dass sie sagen, da lasse ich es halt, weil ich muss damit rechnen, dass ich dann ins Gefängnis komme oder hohe Geldstrafen da irgendwie zahlen muss, sondern man hat es eigentlich im Verhältnis zu dem Profit eben als sehr, sehr gering bewertet und das ist schon mal das Erste, also im Prinzip keine wirkliche Regulierungsbehörde, die da das Ganze verfolgt oder auch strafrechtlich eben stärker adressiert. Und das andere ist, dass auch der Verbraucher, der Konsument, der Käufer in China dann nicht wirklich zur Verantwortung gezogen wird. Also es ist wohl so, dass der Verbraucher oder der Käufer eben nicht für Fälschung haftbar gemacht werden kann. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Ich weiß jetzt nicht zu 100%, wie in allen Ländern da die Gesetzeslage ist. Wenn ich jetzt mit einer Fälschung irgendwo antanze aus China, hängt wahrscheinlich ein bisschen davon ab. Natürlich erstmal handle ich damit oder habe ich einfach eine Fälschung erworben, kann mir nachgewiesen werden, dass ich das irgendwie im großen Stil gemacht habe, dass ich dort bewusst Fälschung gekauft habe und so weiter. Aber in China ist es so im Prinzip, du hast als Käufer da überhaupt nichts zu befürchten. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja, jetzt ist es natürlich so, dass China im Prinzip auf allen Ebenen versucht, voranzukommen. Ja, und das betrifft auch eben die Produktion. Dass man gesagt hat in den letzten Jahren, so geht's nicht weiter. Das hat auch ein paar Gründe noch, was die Gesellschaft angeht. Und da hat man eben gesagt, okay, wie können wir da sozusagen überhaupt ran? Und natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist dann heute der Onlinehandel. Denn ganz viele Produkte werden ja online verkauft. Es ist ja nicht mehr so, dass alle nur noch auf irgendwelche Märkte und Malls gehen. Und das ist ja wirklich so traditionell, wo gehe ich hin? Ich weiß noch, als erstes Mal in Shanghai war. Eine der Hauptattraktivitäten ist echt so eine Underground-Mall in einer U-Bahn-Station, wo einfach unfassbar viel Fälschung verkauft werden. Heute ist natürlich so, dass vieles davon, also das existiert wahrscheinlich immer noch so, aber wahrscheinlich nicht mehr in der Größenordnung, weil eben viel online stattfindet. Und das ist natürlich etwas, wo man schon wieder ein bisschen einfacher regulieren kann. Und das passiert auch. Ja, es wurde so seit circa 2017 da stärker angefangen, drauf zu schauen. Und gerade auch die großen Firmen, Alibaba, dort in die Pflicht genommen. Und das ist ganz interessant, denn Alibaba sagt natürlich auch zum Beispiel, die haben angeblich 2017 den Behörden 1.900 Fälle mutmaßlicher Fälschung gemeldet. Und davon wurden aber nur 130 circa für schuldig befunden. Das heißt, der Rest ist wahrscheinlich, gilt ja die Unschuldsvermutung, mehr oder weniger im Sand verlaufen. Und umgedreht hat man aber auch genau zu diesem Zeitpunkt Druck auf Alibaba ausgeübt, also sowohl Verbraucher, Firmen, Regierung. Und bei Taobao, das ist ja die große Verkaufsplattform von Alibaba, wurde festgestellt, dass über 240.000 Verkäufer gefälschte Waren verkauft haben. Und das war sogar noch mehr als im Vorjahr. Das heißt, da kam eine Flut von Leuten drauf, die wahrscheinlich eben genau aus diesem Offline-Handel, also aus den Malls, sozusagen gemerkt haben, hey, wir können doch parallel auch unsere Waren dort verkaufen. Ja. Und ja, man hat dann eben diese Unternehmen stärker zur Verantwortung gezogen. Jetzt kann man für Verletzung von Eigentumsrechten eine Strafe von bis zu 300.000 US-Dollar aussprechen. Ja, also ist für Alibaba jetzt im Einzelnen nicht so viel, aber das kann sich auch mal akkumulieren und dann ist es schon ein bisschen mehr. Also man macht dort behördlich mehr und das ist schon etwas, was auch Alibaba und so weiter, ich sage jetzt immer Alibaba, ganz groß, du musst auch Pinduoduo, also der Mutterkonzern von Temu, da gibt es auch große Vorwürfe, dass dort sehr, sehr viel gefälschte Waren im Umlauf sind und das ist natürlich vor allem auch den Marken selbst, den großen, ein Dorn im Auge und da wird auf jeden Fall momentan deutlich mehr gemacht und aus meiner Sicht wird es auch verschwinden. Da eine kleine Anekdote schon mal von meiner Seite. Ich bewerte das überhaupt nicht. Ich persönlich kaufe keine, wie soll ich sagen, ich mache mir nicht viel aus Markenprodukten. Wenn ich aber welche kaufe, dann kaufe ich die auch. Ich kaufe keine Fälschung. Aber vor ein paar Wochen ist mir es, glaube ich, auch passiert. Also nicht glaube, es ist mir auch passiert. Da wollte ich Flip-Flops kaufen von einer etwas besseren Marke. Hier in Guangzhou tragen die sich sehr schnell ab. weil man eben sehr viel mit Flip-Flops rumläuft, aufgrund entweder Regen oder Wetter. Und da habe ich eben am Ende wohl eine Fälschung gekauft. Da war es so, dass der Preis so war, dass ich gesagt habe, das könnte ein Originalprodukt sein. Aber ja, mir ist dann auch aufgefallen, dass es wahrscheinlich kein Markenprodukt am Ende ist. Muss aber sagen, die Qualität ist ziemlich gut. Mir ist nur aufgrund einer Kleinigkeit aufgefallen, dass es nicht das Originalprodukt sein kann am Ende. Ich trage das Produkt jetzt. Es wird wahrscheinlich auch wieder bei den Flipflops, die werden wahrscheinlich ein paar Wochen so abgetragen sein, weil ich wirklich unfassbar viel laufe auch mit denen. Die jetzt wegzuwerfen wäre quasi auch eine Verschwendung und aber ich gehe nicht irgendwo hin und kaufe solche Sachen. Aber es gibt Leute, die sich da unglaublich viel draus machen und wie gesagt, ich will es nicht verurteilen. Sogar Leute, die sich damit sehr gut auskennen, in Malaysia, in Chinatown, in Kuala Lumpur, da habe ich Leute getroffen, die sich damit unfassbar gut auskennen, die sagen, die kaufen hier Uhren, aber die wissen genau, wo sie da hingehen. Okay, also ja, ich meine, wie gesagt, es hat Auswirkungen auf die Firmen, auf Arbeitsplätze, aber ich bin der Letzte, der sagt, hey, also das sollst du nicht machen, sondern ja, es ist einfach so. Also ich behaupte, ich habe in meinem Leben da nicht viel gekauft. Manchmal weiß man sich, weil ich einfach auch solche Sachen meistens dann einfach nur in Läden kaufe, die halt direkt von der Marke auch sind, ja, und auch gar nicht so viel online kaufe. Also gut, was ist das eigentliche Problem? Sehe ich weniger mit dem moralischen, mit den Arbeitsplätzen, sondern natürlich die Gefahr für die Bevölkerung. Das ist auch das, warum China da eingreift. Da gab es einen ganz großen Skandal, den habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Das war der chinesische Milchskandal aus dem Jahr 2008. Und da war es eben so, dass Säuglingsnahrung letztendlich gefälscht wurde mit der Chemikalie Melanin. Gestreckte Milch oder man muss sagen Milchpulver. In China ist es unglaublich beliebt, dass man seine Milch für die Säuglinge eben selbst anrührt über Milchpulver, was man kaufen kann. Und da gab es einen unglaublichen Skandal, wo eben, so wie ich es verstanden habe, der Anteil des Proteingehalts damit gestreckt wurde. Und das hat dann zu buchstäblich Schäden bei Säuglingen zu Nierenstein geführt und die offiziellen Berichte sagen, dass 300.000 Kinder betroffen waren. Ungefähr 50.000 wurden deshalb in Krankenhäuser eingeliefert und 6 Babys kamen offiziell aufgrund dieser verunreinigten Milch zu Tode. Man kann davon ausgehen, dass es natürlich wesentlich mehr waren. Entweder indirekte Folgen oder einfach auch, dass die Statistiken das Ganze noch ein bisschen runtergespielt haben. Es gab natürlich Konsequenzen für die Firmen oder die Firma, die da betroffen war. Aber das war somit der größte Fälschungsskandal, der wirklich auch Auswirkungen hatte, direkt auf die Gesundheit. Und natürlich, wenn es dann um Babys geht, das ist natürlich dann auch ein Thema. Oh, da wird man plötzlich sehr emotional und es hat sicherlich, so hart es jetzt klingen mag, auch den einen positiven Effekt gab, dass man sich damit dann näher beschäftigt hat und gesagt hat, Moment, so wollen wir eben keine Gesellschaft aufziehen, denn da legt China schon drauf Wert, dass eben auch gesellschaftlich bei der Qualität vorankommen, jetzt nicht bei den Produkten nur, sondern natürlich, dass sie dort auch, und da sind wir wieder beim Thema Vertrauen, eine Gesellschaft haben, der man mehr vertraut. Denn das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Die Chinesen sind eben auch untereinander so, dass sie sich dort betrügen, wenn es sein muss. Ihnen ist völlig egal, wer da am Ende geschädigt wird. Ja. So, und da sind wir jetzt beim Thema, warum bin ich jetzt hier heute darauf gekommen? War ja das Thema am Anfang Alkohol. Und Alkohol ist bis heute so das, was mit am meisten gefälscht wird. Da gibt es wenig Statistiken zu. Ich habe hier eine Zahl gefunden, und zwar aus einem Journalistenbericht aus dem Jahr 2015 vom Guardian. Und die gehen davon aus, dass 30% aller alkoholischen Getränke in China gefälscht sind. Das kommt mir sehr hoch vor. Ob das heute noch so ist, ich würde sagen, nein, ich glaube nicht, dass wir über 30% sind. Aber ja, ich kann es natürlich nicht irgendwie jetzt belegen. Ich könnte auch nicht ausschließen, dass es vielleicht mehr ist. Aber ich glaube, heute sind wir bei einer Zahl, die geringer ist. Die meisten der, vor allem Mengen, die natürlich dort gefälscht sind, sind dann Wein und, also vor allem vom Wert Wein und natürlich Schnaps. Aber das ist auch das Krasse, dass in China auch Bier massenhaft gefälscht wird. Da würde man jetzt sagen, warum? Bier ist doch so günstig. Hier geht es halt vor allem um ausländische Marken, um Marken wie Budweiser, Heineken, die als eher höherwertiger empfunden werden. Man muss dazu sagen, auch die sind hier eigentlich relativ günstig. Also Bier generell in China sehr günstig. Und Budweiser hat eben hier lokale auch Verträge und so weiter. Das ist ja kein Importbier. Wobei man sich fragen kann, ob das in irgendeiner Form als Premium deklariert werden sollte. Aber es wurden halt generell die ausländischen Marken als besser wahrgenommen und sind natürlich ein Ticken teurer, aber ja, bezahlbar. Und da hat es anscheinend für einige auch gelohnt, weil natürlich dort wahrscheinlich auch der Aufwand und die Hürden geringer sind. Also ein Bier kann ich halt eher fälschen, ohne dass es auffällt, als jetzt einen sehr hochwertigen Whisky. Natürlich habe ich beim Whisky viel höhere Margen, ja, und da ist es oft so, dass zum Beispiel auch die Flaschen halt irgendwo eingesammelt werden, die Originalflaschen, und die auch einfach dann wieder neu befüllt werden. Und das ist halt bis heute ein großes Geschäft. Und ich habe gerade in der Vorbereitung gelesen, dass es dieses Jahr im September einen riesen Fund gab in Hongkong, wo 1300 Flaschen gefälschter Markenspirituosen konfisziert wurden. Es war wohl der größte Fund seit 2 Jahrzehnten oder so. Was sind das dann für Marken? Das sind vor allem Quizhou Moutai, also der Reisschnaps, also auch ein chinesisches Produkt, der aber sehr teuer ist, kostet, habe ich ja schon mal eine Folge dazu gemacht, eine Flasche schnell mal 200 Euro. Dann immer so Sachen wie eben Hennessy und der andere, sollten die man so kennt, der Markennamen. Und das war schon ein großer Fund, vor allem waren wohl Flaschen dabei, die bis zu $4,000 gekostet haben im Einzelnen. So, also das ist halt auch das Krasse, dass du jetzt nicht unbedingt sagen kannst, okay, ja, kaufe ich halt hier nicht den höherwertigen Whisky, oder wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ja, das ist einfach nicht so ganz koscher, beziehungsweise hier ist natürlich immer ein Risiko, dass ich ja eigentlich sehr, sehr viel Geld zahle und am Ende ein Fake-Produkt bekomme, sondern es ist eben auch beim Bier, vor allem wenn du irgendwie in ein Restaurant mal gehst, kann es dir genauso passieren wie in der Bar, dass du halt irgendwie Fake-Alkohol bekommst. Aber hier möchte ich gleich die Einordnung machen und muss einfach sagen, die Chance, wenn du hier in einen ordentlichen Laden gehst, ist recht gering. Ich glaube, die größte Chance ist, wenn du halt in irgendeine Kaschemme gehst, sagen wir mal so einen Karaoke-Laden oder in so eine Bar, die, sagen wir mal, so ein bisschen, ich würde es noch nicht mal Bar nennen, aber eher in so ein Etablissement, was also nichts Anrüchiges, sondern eher was so ein bisschen versucht, was darzustellen, was aber eigentlich nicht ist. Wo du dann direkt weißt, aufgrund der Preise eigentlich kann das so nicht stimmen. Und das ist, glaube ich, eher das Problem. In normalen Läden ist die Chance aus meiner Sicht sehr, sehr gering. Und meine Erfahrungen sind auch, was dies, was das angeht, ja, im Prinzip null. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ich bin nicht der ganz große Mensch, der A, irgendwelche Clubs rennt, B, nicht der große Schnapstrinker und C, auch bei sowas natürlich ein bisschen vorsichtiger generell. Ja, um es da kurz zu machen, ich habe da gar keine negativen Erfahrungen. Kann ich jetzt ausschließen, dass ich in meinem Leben hier in China irgendwann mal sowas getrunken habe? Natürlich nicht. Aber was ich sagen kann, ist, ich hatte jetzt nie irgendwie die Erscheinungsbilder, die man sozusagen damit assoziiert. Also ich hatte jetzt nie irgendwie Probleme, außer die üblichen, sagen wir mal, kleinen Nachwirkungen. Also ich hatte jetzt nie irgendwie Probleme, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich habe definitiv gestern Fake-Alkohol getrunken. Das kann ich so zumindest sagen. Ich kenne auch da relativ viele Geschichten jetzt aus dem persönlichen Umfeld, weiß aber, dass es natürlich vorkommt. Ja, gar keine Frage bis heute, aber heute wesentlich geringer, weil es eben auch ja weniger verbreitet ist einfach aufgrund von den Qualitätsansprüchen. Interessant ist, und ich glaube, das wird weniger gefälscht, was hier in China übrigens unfassbar populär ist, mal so ein kleiner Seiten, mal noch so eine kleine Seitenanekdote, das ist Jägermeister. Das war mir auch nicht so bewusst, bevor ich erstmal nach Asien gekommen bin, weil es ja ein deutsches Produkt ist, was man jetzt gar nicht so vermuten würde, was ich übrigens persönlich auch überhaupt nicht mag. Ich hoffe, ich verliere deswegen keine Abonnenten, aber so Kräuterschnäpse, so braune Vera Mazzoli Jägermeister, damit kann man mich auch jagen. Das ist, glaube ich, zum Beispiel auch etwas, was man eher nicht fälschen wird, weil dort am Ende die Marge ja ist vergleichsweise zu gering, es ist ein zu günstiges Produkt. Also sind meistens eher, wie gesagt, höherwertigere Whiskys oder in der Masse eben die Biere, wo man dann wieder sagt, ja, da hat China eben Produktionsvorteile, Skaleneffekte. Warum gibt es heute weniger Fälschungen? Würde ich sagen, drei Gründe. Zum einen hat man es weniger nötig. China geht es heute eben besser. Dann muss ich auf solche Sachen nicht mehr zugreifen. Das zweite habe ich angesprochen, das sind Regularien, dass China dort einfach mehr Qualitätskontrollen durchführt, weil sie eben insgesamt ein besseres Bild nicht nur abgeben wollen, sondern auch nach innen sagen, hey, wir wollen mehr Vertrauen untereinander haben. Wir wollen eine qualitativ höherwertige Gesellschaft haben. Und da ist es eben ganz wichtig, dass wir sowas bekämpfen. Und das Dritte ist, dass die Bevölkerung heute auch eine höhere moralische Verantwortung hat. Ja, vor allem jetzt, wenn du dir anschaust, die neue Generation, nennen wir es einfach mal so, dass die, weil es eben auch nicht mehr nötig hat, aber dass die schon wieder mit einem anderen Bewusstsein aufwächst und sagt, hey, wenn ich andere Menschen bewusst täusche und reden ja noch teilweise dann von gesundheitlichen Schäden, die ich anrichte, das ist nicht in Ordnung. Während der Mensch vor ein paar Jahrzehnten, der sowas produziert hat, der war vielleicht, wenn man es genau betrachtet, kein schlechterer Mensch. Aber er hat eben eine ganz andere Auffassung gehabt und gesagt, hey, mir und meinen Kindern geht es ja auch nicht gut. Und ich muss gucken, wie ich in irgendeiner Form für mich ökonomisch über die Runden komme. Ja, deshalb muss man das halt immer ein bisschen in Relation setzen. Wobei ich, wie gesagt, der Letzte bin, der sowas jetzt befürwortet, egal ob es jetzt endlich Produkte sind, die direkte Auswirkungen auf die Gesundheit haben oder nur wirtschaftlich. Aber das muss man eben immer so sehen, dass hier eine Entwicklung stattgefunden hat, die das auch einfach nicht mehr so notwendig macht und auch sozusagen die Anreize mildert, dass man heute sagt, ja, die Gefahr, erwischt zu werden, die Konsequenzen sind einfach heute verglichen zu dem, was ich damit noch verdienen kann, viel höher. Heute kann ich es auch gar nicht mehr so einfach absetzen, kriege nicht mehr so viel dafür und habe einfach auch eine Bevölkerung, die damit ganz anders umgeht, die da jetzt nicht mehr versucht, aus allem irgendeiner Form Kapital zu schlagen, sondern dort einfach auch sagt, wie kann ich eigentlich legal und moralisch vertretbarer Geld verdienen. Ja, das ist mal so ein ganz spannendes Thema, denke ich, das mal ein bisschen aufgearbeitet. Woran liegt das eigentlich? Eines der größten Klischees in Bezug auf China, was natürlich auch zu Recht irgendwo existiert, aber das sollte man sich klar machen, heute nicht mehr so ausufert, wie es vor einigen Jahrzehnten noch war. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia Hui Jian.